Liebe deutsche Basketballfans, es ist ein neues Zeitalter angebrochen. Der deutsche Basketball ist sexy.
Dieses Team, dieses Schicksalsteam.
Ich krieg direkt Gänsehaut.
Ja, so.
Ich weiß, viele Hörer von Abteilung Basketball, Abteilung Weltmeister, wie auch immer, sind wahrscheinlich auch sehr rigide Hörer von True Crime Podcasts. Ich glaube, viele sind auch sehr interessiert an den Geheimnissen und Lösungen hinter mysteriösen Fällen. Und so haben wir heute auch eine kleine, ich weiß nicht, ob True Crime die richtige Bezeichnung ist, aber ein kleines Rätsel, das wir auflösen müssen. Das Rätsel der Beule. Die Beule Per Günther. Und was sie verursacht hat. Der Täter bereits gefunden, aber das Motiv war noch nicht klar. Und da haben wir jetzt Updates dazu, wie das passieren konnte. Für alle, die den Vlog, wie man mir gerade nochmal erklären musste, gesehen haben. Die haben bemerkt, Per Günther gegen eine Tür gelaufen in Istanbul. Soweit ist die Story bekannt. Aber wir können jetzt auch endlich verraten, was denn der Grund war, wieso Per Günther da mit solchem Enthusiasmus gegen diesen Türstock gerannt ist.
Es ist tatsächlich die Verlängerung gewesen, dass Magenta drei weitere Jahre die Euroleague-Senderechte hält. Das war tatsächlich Auslöser. Also wir lagen uns in den Armen und himmelhoch jauchzend und 5 Sekunden später lag ich auf dem Boot, auf dem Bootsboden und hatte eine dicke Beule am Kopf. Aber ja, sie war es wert. Also wenn du mich fragst, keine Rechte und keine Beule, nehme ich nicht. Ich nehme auf jeden Fall Rechte und Beule. Hat mich sehr gefreut. Basti, hat dich hoffentlich auch gefreut, auch wenn du immer auf kalter Fisch machst. Aber ich weiß, du wärst auch gerne, hättest auch gerne deine Arme um uns geschlungen und wärst mit uns im Kreis getanzt.
Ich hätte sogar eine Beule genommen in dem Fall, um ehrlich zu sein. Nehme ich aber auch für viel weniger hin. Ja, also bis 2029 die Euroleague auf jeden Fall mal bei Magenta Sport zu Hause. Das bedeutet, ihr bekommt dann auch das ganze Paket, so wie gewohnt, alle Spiele live, alle Analysen, vermutlich auch alle Podcasts. Ich meine, ganz detailliert ist alles noch nicht ausgearbeitet, aber ich gehe mal davon aus, dass wir auf ähnliche Art und Weise dranbleiben werden an der besten Liga Europas für euch. Und damit auch nochmal der Hinweis, wer den Fall nochmal ja so halb live im Real Life nachgucken möchte, der Beule des Per Günther, der kann jetzt noch auf YouTube gehen und euer kleines Filmchen von dir und Benny Zander angucken. Ihr wart zu Gast in Istanbul bei Fenerbahce gegen Anadolu Efes Per. Wir wollen heute aber mal wieder einen kleinen Ausflug wagen. Ne, es ist natürlich, es gibt einiges zu besprechen in der Euroleague. Es ist ein Doppelspieltag. Aber wir haben uns überlegt, vielleicht ist heute mal der Zeitpunkt gekommen, da ja heute Spiele stattfinden und wir irgendwie mitten in so einem Spieltag sind. Das ist immer ein bisschen kompliziert, weil dann haben manche Leute schon gehört, was passiert ist und manche noch nicht und manche haben die Spiele schon gesehen und alles, was wir sagen, ergibt gar keinen Sinn mehr. Dass wir heute einen kleinen thematischen Ausflug wagen, uns nochmal rauslocken lassen aus dem Tagesgeschehen und in die sozialwissenschaftliche Analyse gehen. Das haben wir letztes Jahr schon mal gemacht mit der Entwicklung des modernen Point Guards. Ich glaube, das ist eine Folge, die hat vor allen Dingen den Nerds und unseren Zuhörern ganz gut gefallen. Und was ist nur logisch, ist es dann natürlich, ein bisschen weiter nach oben zu gehen. Und wir haben uns jetzt mal die Entwicklung des Flügelspielers aufbewahrt für vielleicht die nächste Saison oder so. Aber wir gehen mal auf die 5 und wir wollen uns heute in dieser Folge so ein bisschen die Entwicklung der Center-Position angucken.
Also, Basti, das ist grundsätzlich korrekt. Ich freue mich sehr auf diese Folge. Diese Folge, es kann alles passieren. Es kann gnadenlos scheitern. Ich weiß, dass du jemand bist, der auch in der Lage ist, jemanden auf den Rücken zu packen und mal durch eine Sendung zu tragen. Weil ich saß jetzt zu Hause und ich glaube, ich bin das erste Mal völlig, habe das Gefühl, völlig gescheitert zu sein, mit einer klaren Idee hier um die Ecke zu kommen. Also ich habe normalerweise, lass mal das Thema machen, du bist der Treiber, wie immer. Und dann denke ich, okay, dazu habe ich eine These und dann suche ich mir irgendwelche Sachen, die meine These so irgendwie unterstützen und dann überlege ich mir noch, was will Basti mir wahrscheinlich erzählen und dann versuche ich noch irgendwelche Sachen mir rauszusuchen, mit denen ich deine antizipierte irgendwie so Argumente aushebeln kann und Ich glaube, es ist schon daran gescheitert, ich habe keine klare Meinung zu dem, was wir gleich besprechen wollen. Ich bin wie ein Fähnchen im Winde. Ich habe Gedanken mit und Denkanstöße und Fragen. Und mit allem anderen musst du zurechtkommen. Also das ist, was ich anbiete. Und ich weiß, dass du gut improvisieren kannst. Und deswegen freue ich mich besonders, weil es wäre auch mal schön, mit dir einfach gnadenlos zu scheitern. Das finde ich gar nicht so schlecht. Das würde uns, glaube ich, noch näher zusammenbringen.
Du kannst mehrere Podcast-Partner aus meiner Vergangenheit fragen, wie es sich so anfühlt, mit mir zu scheitern. Ja, das wäre bei weitem nicht das erste Mal. Ich glaube, für eine historische Beleuchtung der Entwicklung dieser Position auf der 5 ist es vielleicht ganz sinnvoll, mal eine Bestandsaufnahme zu machen, an welchem Punkt wir jetzt aktuell stehen und damit herauszuarbeiten, wie wahnsinnig tief diese Position ist und wie wahnsinnig divers diese Position ist im Vergleich zur Vergangenheit.
100%.
Wir blicken mal auf das Feld der Bigs in der NBA und da haben wir natürlich Nikola Jokic, den amtierenden MVP, den dreimaligen MVP. Wir haben Victor Wembanyama, der, vielleicht muss man über den einfach eine extra Folge machen, weil das, was der in dieser Saison bisher macht, ist noch nie da gewesen und von niemandem gesehen. Und dann haben wir natürlich noch jemanden wie Joel Embiid und ich habe jetzt einfach mal mit in die Betrachtung noch jemanden wie Isaiah Hartenstein reingeworfen, auch weil wir den natürlich aus deutscher Sicht genau im Blick haben und weil man, glaube ich, an ihm auch so ein bisschen den Scheideweg sieht, an dem wir uns befinden. Weil ich, meine These ist, dass die Center-Position im modernen Basketball immer noch eine ist, die stiefmütterlich behandelt wird, obwohl wir in den letzten Jahren mehrere MVPs auf der 5 haben. Meine These, Kernthese dazu ist aber, um ein offensives System um jemanden herumzubauen und um jemanden zu haben, der dann eben auch im MVP-Rennen landet, weil es vor allen Dingen über offensive Produktion funktioniert, brauchst du Einhörner, brauchst du Leute, die so einmalig sind, dass du keinen entsprechenden Teamplan, also wenn du jetzt hingehen würdest und sagst, wir sind eine Pro-A-Mannschaft und wollen uns ein Team aufbauen und haben hier ein Vorbild, die Denver Nuggets, ja, wir viel Erfolg dabei, Nikola Jokic zu finden als Spielertyp. Also ich habe das Gefühl, du könntest sehr viel leichter sagen, ja, hier Derrick Rose von 2012, athletischer Guard, wir werden natürlich niemanden auf dem Level bekommen, aber um den herum ein Team aufzubauen, ist etwas, was man realistisch machen kann, auch auf niedrigem Level. Aber die Ressourcen, die es braucht, um auf der 5 wirklich einen außergewöhnlichen Spieler zu haben, auch in der heutigen Zeit noch, sind mehr oder weniger göttliche Interventionen. Du brauchst Spielertypen, die völlig außergewöhnlich sind.
Ja, und das hat mir das Leben so schwierig gemacht, weil ich war, okay, du hast jetzt beschrieben, wie du dich dem Thema nähern willst. Bei mir war es quasi so, wir haben, wenn wir die Parallele aufschlagen zu den Point Guards, wir haben gesagt, okay, was der moderne Point Guard, was muss er haben? Gerade auf Euroleague-Niveau. Ich glaube, jetzt bei den Centern ist es auch wieder ein Riesenunterschied zwischen Euroleague und NBA. Mhm. Aber was hattest du so, sagen wir mal, du bist ein Euroleague-Point Guard und es war für mich glasklar zu sagen, was musst du trainieren? Sagen wir, du hast einen 12-jährigen Jungen in deinem Training und du sagst, okay, du willst eine Chance haben, irgendwann irgendwo auf einem Niveau zu spielen. Kein Point Guard kann mehr ohne dieses Werkzeug losgehen, was es sich, sei es mit Ablauf der 24 Sekunden nur den Shot zu kreieren. Also das heißt, du brauchst du dieses kleine Paket aus Jumper, aus dem Dribbling, aus Stepback, du dieses ganze Ding. Du musst auf jeden Fall in der Lage sein, die Weakside Corner zu finden, fast egal, wo du bist. Also wenn du in deiner Action bist, sei es, du hast einen Hostage-Dribble oder du bist in einer ganz normalen Pick-and-Roll-Action oder aus einem Drive, obwohl Traffic da ist, obwohl Verteidiger da sind, obwohl Arme da sind, musst du den Ball verlässlich in die Weakside, also in die entgegengesetzte Ecke oder auf den Lift-Guy, der Typ, der so ein bisschen Hochweg bekommt. Und dann im Idealfall hast du irgendwie noch einen kleinen Floater, weil du musst auf jeden Fall in die Zone kommen. So, und mit dem Werkzeug, ja, es gibt auch noch Sachen, es gibt Spezialisten, es gibt jemanden, der hat ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, aber das ist so das, was du brauchst. Und genau das, was du sagst, ist für mich 0,0 also übersetzbar auf die Position. Weil gerade wenn wir anfangen, über die besten, also ich finde, wir können gar nicht bei der NBA gerade über die besten fünf nehmen und dann gucken, was ist gerade aktuell, weil wie du es beschreibst, es ist jeder. Jokic ist genauso ein Freak wie Embiid, wie Giannis, wenn du ihn auch noch auf die fünf stellst, was ich tatsächlich machen würde, wie Wemby. Also das heißt, über die, was soll ich jetzt jemandem sagen, der 12 Jahre ist und der so, was soll ich ihm erzählen? Was ist die Qualität, die du brauchst oder die quasi, ja, wir haben 1000 Sachen. Wir haben 1000 Qualitäten, die irgendwie gut sind und die wir in allen möglichen Spielern sehen. Aber gerade in der NBA ist es einfach so, das Einzige, was ich fast rauslesen kann, ist, sei nicht klein. Weil egal, um was welches Skillset wir sprechen, der Einzige, der klein ist, ist Sabonis und der legt verrückte Zahlen auf. Und ich glaube, trotzdem werden wir über ihn sprechen, wenn die Playoffs kommen und egal, wie gut es gerade bei Sacramento läuft. Am Ende ist es einfach zu wenig Länge, anstatt dass du gefestigt bist. Und egal, was du hast, auch selbst wenn du deinen Dreier dieses Jahr mit 40% triffst und du hast 7-8 Assists dabei und du kannst quasi alles, aber alle anderen, sei es jemand, ein Werfer wie Karl-Anthony Towns oder AD oder Bam oder Jared Allen oder Gobert, du kannst defensiv sein, offensiv sein, Werfer sein, alles mögliche sein, aber in der NBA kannst du nicht undersized sein. Mhm. Und das ist dann aber wieder eine ganz andere Geschichte in der EuroLeague. In der EuroLeague guck ich mir dann an, denke ich mir selber, du kannst Lissor sein, du kannst Booker auf der 5 sein, du bist in der Lage, ein ganz anderer Spielertyp zu sein. Und das führt dazu, dass ich 1000 Fragen an dich habe, aber nicht so richtig, wenn ich sagen kann, wer ist der moderne Center, was muss er können, wie kann ich den trainieren, wenn ich ein Kind bin oder was will ich lernen, was muss ich rausziehen, keine Ahnung. Also es gibt einfach 1000 Optionen.
Ich glaube, was die aktuelle Bestandsaufnahme sehr gut beschreibt, ist ein Name, den du gerade auch schon erwähnt hast, Domantas Sabonis, dass der, also ich lese einfach mal die Counting Stats vor, schnell. 20,7 Punkte im Schnitt, 14,2 Rebounds führt die NBA an, das dritte Jahr in Folge, 6,3 Assists, tatsächlich ein Drop-off von der vergangenen Saison, 59,9% aus dem Feld, 46% von der Dreierlinie, 78% von der Freiwurflinie. Und niemand würde Domantas Sabonis zuschreiben, dass er einer der Top 3 Center der Liga ist. Oder dass er auch nur so ein außergewöhnlicher Spieler wäre. Ne? Also, ich habe das Gefühl, wenn man Domantas Sabonis in die Liga setzt, auf dem aktuellen Stand vor 10 Jahren, dann sprechen wir von einem Spieler, von dem jeder sagt, sowas hat man noch nie gesehen. Außer vielleicht in seinem Vater, ne, in Avidas. Auf den werden wir mit Sicherheit auch noch zu sprechen kommen. Aber das ist für mich, was den Kern dieser Center-Position in den letzten 5 Jahren prägt, dass wir Anomalien sehen. Und ich glaube aber tatsächlich, dass der Wendepunkt dorthin, und das ist vielleicht die erste historische Verankerung, die wir vornehmen wollen.
Oh, der Patient Zero, ich bin gespannt, ob du ein auch Spieler mit Roy Hibbert um die Ecke kommst.
Ja, das ist Patient minus 5, weiß okay. Ich nicht. Also, ich würde den tatsächlich verorten in einem Spieler, der interessanterweise eben nicht diese Länge hat, sondern der dank seiner Fähigkeit, trotz seiner Größe auf der 5 zu spielen, das Spiel dorthin gehen verändert hat. Das ist Draymond Green für mich. Draymond Green, der im Laufe der 2015er NBA Playoffs von Steve Kerr auf die 5 geschoben wurde, dauerhaft, dann auch Starter in den Finals. Und das war so ein bisschen das endgültige Einleiten der Small Ball Era aus meiner Sicht.
Aber was heißt Einleiten? Wir haben keine Small Ball Era eingeleitet.
Ja, jetzt nicht mehr.
Also für mich, ja, okay, ich höre dich. Ich höre dich mit Draymond Green. Draymond Green ist mir, glaube ich, zu speziell, weil es einfach dann in dem Team mit Iguodala und Livingston als Anführungszeichen kleiner und in diesem ganzen dieser Terror 5, die vielleicht beste, also nach die quasi pre Kevin Durant eine der besten Five-Man-Lineups, die wir je gesehen haben. Aber für mich war es wirklich noch früher, 3-4 Jahre früher, dem Abfall von Roy Hibbert, zweimaliger All-Star, 12-13, 13-14, zu fast unspielbar ein Jahr später, ist für mich das erstmal gewesen, dass wir tatsächlich diese ganzen Unterhaltungen hatten über, was wird der Fünfer sein. So, der Fünfer kann nicht mehr das sein. Er ist nicht mehr, also er kann nicht mehr diese Kendrick Perkins-Debatten bei OKC. Einfach so. Ja. Auf welchem Grund haben wir das Gefühl, wir müssen noch so einen Spielertypen haben und er muss das Spiel starten und er muss die schlechten Klischee 2 harte Fouls geben, um irgendwie ein Körper zu sein und dann kann er ausgewechselt werden und danach wird Basketball gespielt. So. Das war, bei Golden State war es dann so Andrew Bogut, wo ich mir nie sicher war, ob ich das noch, Mann, der war als Screener so wichtig und der war trotzdem irgendwie noch so ein großer, einfach Big Body, so diese Toughness gebracht, hat aber de facto offensiv quasi gar kein Faktor, konnte aber spielen, aber weil es auch eben mit den zwei besten Werfern aller Zeiten oder zwei der besten drei oder vier oder fünf zusammengespielt hat. Und das war für mich auch so dieses mit Draymond Green genauso. Für mich ist es tatsächlich einfach nur ein Einzelfall gewesen, weil du brauchst einfach jemanden, der ein 3 gegen 2 lösen kann und der passen kann. Und Curry wird gedoppelt, wenn nicht zwei Leute bei Curry sind, gibt es einen Bodenpass und dann, gerade offensiv, ist Draymond Green, auch wenn er mal, was ich in Spiel 7 über 30 gemacht hat, quasi limitiert. Aber was er kann das 3 gegen 2 am Ende auspassen und das reicht uns und deswegen kann er spielen, weil er defensiv auf jeden Fall die Qualitäten von einem der besten Fünfer in der Liga hat.
Und jetzt hast du genau den Shift beschrieben, aus meiner Sicht, den ich hier verankern würde. Aus meiner Sicht ist genau das der Shift. Wir sehen ja auch eine ganze Welle an Teams, die im Anschluss versuchen, dieses Modell zu kopieren. Ne? Also wir haben PJ Tucker, der dann bei allen möglichen Teams auf der 5 spielt. Wir sehen viele Smallball-Lineups, auch bei den Boston Celtics der damaligen Zeit unter Brad Stevens. Selbst die Spurs, die es eine Zeit lang versucht haben, klein zu spielen. Man hat diesen Effekt aus meiner Sicht sehr deutlich und hängt genau mit diesem Faktor zusammen, dass du plötzlich auf der 5 Playmaker suchst. Und zwar Playmaker, die nicht im Nikola Jokic sind, das ganze Spiel heliozentrisch auf sich beziehen. Das kommt dann ein bisschen später. Aber das erste Mal seit Jahren, 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 also ich habe mir eine Liste ausgeschrieben von der NBA First Team beziehungsweise die All-NBA Teams und welche Typen an Centern wir da haben. Also erstmal ist es ja der letzte MVP in der NBA auf der Center-Position war 2004. 2004 Kevin Garnett für die Minnesota Timberwolves. Dann dauert es 17 Jahre, bis mit Nikola Jokic wieder ein Center den MVP-Titel gewinnt. In der Zwischenzeit haben wir im First Team All-NBA fünfmal Dwight Howard, wir haben Amari Stoudemire, wir haben Shaquille O'Neal am Ende seiner Karriere bei den Miami Heat. Wir haben DeAndre Jordan im First Team All-NBA. Wir haben Joakim Noah im First Team All-NBA. Diese eine Saison,
ja, mit wo er auch 5 Dimes hatte und alles Mögliche gemacht hat. Ja, ich erinnere mich sehr dunkel.
Richtig. Joakim Noah, für mich ein sehr interessanter Case, weil Noah kurz vor dieser Draymond Green Revolution kommt. Und Joakim Noah für mich auch genau das abbildet. Ein Center, der aus der Short Roll diese Pässe, diese Entscheidungen findet. Und der Shift dahin, mal abgesehen von den Super Freaks, für einen durchschnittlichen NBA Center ist genau dieser Shift für mich. Ich habe das Gefühl, selbst wenn man auf jemanden wie Dwight Howard guckt, ne, super Athlet, super beeindruckend defensiv, einer der besten Shotblocker, Rim Protector, vielleicht aller Zeiten in der NBA, auf jeden Fall in seiner Ära. Du würdest Dwight Howard nicht den Ball zuspielen und sagen, jetzt bitte pass aus einer 3 gegen 2 Situation heraus. Würde nicht funktionieren. Hat nie funktioniert. Er wollte ja immer mehr offensive Verantwortung, hat er nie bekommen. Das gleiche mit DeAndre Jordan. Das gleiche auch zu einem Teil mit Amari Stoudemire, auch wenn der schon ein bisschen mehr Skills hatte, auch am Ball als diese anderen. Und für mich ist es so, wie Kirk Goldsberry mittlerweile bei The Ringer auch immer sagt, weniger eine Entwicklung hin zum Small Ball, als vielmehr eine Entwicklung hin zum Skill Ball, der für mich ab 2015 absolut absolut übernimmt. Ne, also wir hatten damals diese Szene, das ist jetzt alles so ein bisschen sehr detailliert und sehr reingezoomt, aber ich glaube, dass es symptomatisch ist für die Zeit. Ich kann mich noch erinnern an Enes Kanter, jetzt Enes Freedom.
Can't play Enes. Can't play Kanter.
Genau. Ja, genau. Scott Brooks, der Coach von den Oklahoma City Thunder, der da ein bisschen im falschen Moment von der Kamera erwischt wird. Aber das war der Shift. Das ist für mich der Shift, diese Ära rund um 2014, 2015, als der traditionelle Center, wenn man so möchte, plötzlich raus war und dann gab es diese Kraut- und Rübenzeit so ein bisschen, bis Nikola Jokic dann ankommt, wo man in der NBA so gar nicht wirklich wusste, was denn überhaupt der Spielertyp sein soll, der dort auf die 5 gehört. Und wenn wir jetzt heute die durchschnittlichen NBA-Teams mal durchgehen und mal schauen, wer da so auf der 5 spielt und was die Verantwortungen von Spielern auf der 5 sind, dann haben wir natürlich immer noch die Outlier, ne, wie bei Dallas mit Daniel Gafford und Derek Lively, die einfach beide klassische abrollende Bigs sind, Rimrunner, High Flyer, aber wir haben den Alperson Şengün, ne, bei den Houston Rockets. Möglicherweise so ein Spieler, der das nächste Einhorn wird. Dann haben wir, wie du vorhin schon angesprochen hast, einen Karl-Anthony Towns bei den New York Knicks, der jetzt vielleicht nicht so ein Facilitator ist, aber ein wahnsinniger Schütze. Natürlich, wir haben Bam Adebayo, der so ein offensiver Hub ist in der Mitte, ne, der auch Short-Roll-Passing. Und das ist für mich, da, also um auf deine Ursprungsfrage zurückzukommen, was würdest du jetzt einem jungen Spieler auf der Center-Position sagen? Short-Roll-Passing. Schnelle Entscheidungsfindung ist für mich in den letzten 10 Jahren, abgesehen von den ganzen anderen Sachen, wenn du natürlich einen Dreier mit 50% treffen kannst, dann gut, mach das. Aber das ist für mich die Nummer 1 Sache. Ich glaube, das ist der Nummer 1 Skill, neben Rim Protection natürlich in der Defensive, den du heutzutage in der 5 suchst.
Ja, also das ist jetzt schon, das ist natürlich jetzt viel gewesen. Ich glaube, ja, dass wir gar nicht so weit weg sind. Also ich glaube, dass die Zeit, die du jetzt als saure Gurkenzeit beschrieben hast, bis dann Nikola Jokic kommt. Aber wir wissen alle, dass dann eben Şengün quasi eine Light-Version ist und man reibt sich schon die Hände, dass man eben so jemanden bekommt. Oder dass am Ende des Tages ist es immer noch nicht, oder ich bin überrascht, dass es einfach nicht so klar ist. Also selbst die Spieler, die du sagst, die du dann aufreißt, von auch mit Bam Adebayo, es ist so unterschiedlich, dass ich, also das hätte ich zumindest, wenn ich mich selber 10 Jahre zurücknehme, hätte ich das nicht gedacht. Zum Beispiel haben wir jetzt noch nicht darüber gesprochen, über den Switch zu verteidigen und den Guard vor sich zu halten. Mhm. Wovon ich ausgegangen bin, dass das die erste Qualität sein wird, die wir sehen. Also es gab eine Zeit im Basketball, wo wir davon, oder ich davon ausgegangen bin, dass die Guards werden immer größer und also es, in Anführungszeichen, es gibt nicht mehr den klassischen kleinen, wuseligen Point Guard, sondern es gibt einfach Ballhänder, die dann und Scorer, die von mir aus 2 Meter groß sind. Und die Center werden 2,5 Meter groß. Und wir werden einfach alles switchen, weil auf herkömmliche Art und Weise Pick and Rolls nicht mehr zu verteidigen sind. Und dadurch, dass wir uns in so eine riesige Pick and Roll Maschinerie entwickelt haben und alle Kinder jeden Pass kennen und das einfach genau auflösen können, dass wenn du hatchst, was wir dann machen und wenn du flat spielst, was wir dann machen, dass es einfach darum gehen wird, wir switchen einfach alles brutal weg und auf einmal gucken wir in der Euroleague, alle gefühlte Point Guards sind 1,80 groß und wir sind irgendwie dann auch da wieder weit davon entfernt, dass das eingetreten ist und gerade in der NBA ist es nicht eingetreten. Das heißt, oder ist es eingetreten? Weil ich habe das Gefühl, dann muss man in der NBA wieder unterscheiden zwischen der regulären Saison und NBA Playoffs. Also wenn wir von Sabonis sprechen, wenn wir sogar von einem Gobert sprechen, wo es immer noch diese komische Diskussion gibt, gibt es Serien, wo du ihn lieber auf der Bank hast als auf dem Spielfeld, in diesem ganz speziellen, in einem speziellen Matchup oder in einer speziellen Situation. Das ist so, also ich wäre davon ausgegangen, dass wir es klarer eingrenzen können, was so das Must-Have ist. Und du beschreibst es als das Passen von der Freiwurflinie. Und ich glaube, wenn wir vor 10 Jahren gesagt hätten, okay, was muss ein Fünfer in 10 Jahren haben, dann wären wir nicht darauf gekommen oder wären wir nicht gesagt, es ist quasi der kleine, entweder der schnelle Kick in die Ecke oder der Passfake in die Ecke und dann der Pass so quasi in den Rücken auf 45 Grad. Weil daher kommen die Rotationen und da die Pässe musst du in der Lage sein zu spielen als Großer. So, das ist schon, ja, es ist so schwierig für mich, diese ganze Gemengelage versuchen einzugrenzen.
Ja, ich glaube, der Nummer 1 gilt, also es ist sehr interessant, der Nummer 1 gilt, den man ja immer auf Bigs bezieht, aus meiner Sicht, ist natürlich die Defense, historisch erwachsen vor allen Dingen dort Rim Protection. Ich glaube, dass Rim Protection so ein bisschen auf individuellen Positionen, auf die 5 bezogen, egaler wird. Das spricht natürlich so ein bisschen dagegen, dass der beste Verteidiger der Welt, Victor Wembanyama, ist der beste Rim Protector, den wir vielleicht je gesehen haben in der NBA, aber er ist halt wieder mal ein Freak, wenn wir weiter gucken zu Nikola Jokic, Alperen Şengün, all diese Spieler, die Jokic in der Vergangenheit, jetzt diese Saison nicht so. Houston ist eine sehr gute Defensive dieser Saison. Defensiven in modernen Basketballteams können es ausgleichen, wenn dein Big, wenn dein Center sowohl kein guter Switch-Verteidiger als auch kein herausragender Rim-Protector ist, weil die Athletik und vor allen Dingen das Verständnis für das Spiel, die Variantenreichheit aus meiner Sicht so viel größer geworden ist bei NBA-Teams in den letzten Jahren. Die Entwicklung in der Defense, und auch das ist so ein Punkt, der mich immer stört bei Leuten, die keine NBA gucken, aber sich daran darüber beschweren, dass die Defense so schlecht ist. Für mich ist der Sprung der Defensive in den letzten Jahren ein größerer als der Sprung in der Offensive. Man sieht nur an den immer noch wachsenden Offensivzahlen, dass die Spieler halt, dass wir so einen tiefen Talentpool haben wie noch nie zuvor. Aber ich kann mich selten daran erinnern, dass wir vor 10 Jahren in der NBA mal verschiedene Verteidigungsvarianten, ne, Drop-Defense, Zonenverteidigung, Box-and-One. Das war ja wirklich, als Nick Nurse das damals rausgeholt hat in den 2019er Finals, war es ja, wow, das haben wir seit Jahrhunderten nicht mehr gesehen. Es ist mittlerweile ziemlich normal, dass viele NBA-defensiven, variantenreiche Defense auf sehr hohem Niveau spielen können. Und das erlaubt es eben auch diesen Centern, die offensiv größere Rollen zu schultern haben, defensiv nicht diese ständige Rolle als die Nummer 1 Defensivoption haben zu müssen. Und ich glaube, das vervielfältigt das Spiel des Centers und das vervielfältigt oder verschiebt aus meiner Sicht auch den Fokus darauf, was der Center als Nummer 1 Skill haben muss. Ich glaube schon immer noch, dass mit Bezug auf die Playoffs, da hast du absolut recht, plötzlich ganz andere Regeln gelten. Wobei ich da dagegen halten würde, dass wir auch 2 sensationelle Runs, 3 sogar, wenn man ehrlich ist, der Miami Heat erlebt haben, die in Bam Adebayo natürlich jemanden haben, der kompetent switchen kann, aber auch kein großartiger Rim Protector ist, aber die haben viel Zonenverteidigung gespielt, die haben sehr merkwürdige Defensivvarianten gespielt und haben es immer geschafft, diese Defensive zusammenzuhalten, so dass Bam Adebayo und Jimmy Butler dann eben zu zweit offensiv das Ganze regeln konnten. Also ja, es ist diffus, aber ich glaube
ich
tatsächlich.
Ich frage dich mal konkret. Wir sind in der Euroleague und du hast jetzt die Chance. Okay. Du startest auf der 5. Du hast deinen ersten Pick und du hast die Wahl zwischen. Ich nehme an, es wird sich einkreisen zwischen Tavares und Lissor. Wen nimmst du, wenn du das Ding gewinnen willst?
Ja, in der Euroleague ist das Ganze wieder eine ganz andere Geschichte, ne? Allein wegen den defensiven Regeln und wegen der Enge des Parketts. Und wenn ich die nächste Saison gewinnen möchte und nicht langfristiger denke, dann nehme ich Eddie Tavares. Aus meiner Sicht.
Es ist dann die offensive Limitiertheit, nach Freiwurflinie wackeln, aber es ist die brutale Rim Protection im Gegensatz zu, auch wenn er dir direkt hinterm Screen beim Pick and Roll ab und zu ein paar Dreier zu viel abgibt. Aber damit lebst du über Lissors Energie plus offensiven Output plus Duck-Ins plus kleine Post-Ups plus Foul-Scene plus Switching Ability.
Wenn du mich jetzt allerdings fragen würdest, übertragen wir Lissor und Tavares in die NBA, sagen wir Tavares Pendant ist Rudy Gobert. Lessors Pendant ist ein bisschen schwerer zu finden.
Gibt's nicht, meiner Meinung nach.
Gibt's nicht wirklich.
Finde ich, diesen Spielertypen gibt es nicht. Genau, das ist für mich der Unterschied. Dieses Booker funktioniert, ist fast für mich einer der 5 besten Center in der Euroleague. Devin Booker vom FC Bayern München. So, diesen Look, von dem wir vielleicht auch mal dachten, das wird den geben, so ein Jabusel vielleicht auf der 5 oder so, dieses, weißt du, Draymond Green, aber vielleicht mit ein bisschen mehr Offense, dafür weniger Defense, so der Größe, einfach weil es ein aggressiver Spieler, ein physischer Spieler ist. Das ist nie passiert. Also und das ist passiert immer noch in Europa. Und da ist, ich glaube, ich weiß nicht, ich finde allein schon die Entscheidung schwierig. Ja? Und wenn ich mir dann überlege, dass Mirotic noch eigentlich auch auf der 5 am besten aussieht und du hast so unterschiedliche Spieler, da hast du noch einen Fall, der so dann super Größe, aber noch so auch noch Skills, kann auch noch passen. Ich weiß es nicht. Also es ist einfach für mich schwierig aufzulösen. Ich würde aber, glaube ich, trotzdem mit Lissor gehen am Ende des Tages.
Ja, wenn es in einem NBA-Setting wäre, dann würde ich Lissor nehmen. Ich glaube, in einem Euroleague-Setting würde ich Eddie Tavares nehmen, weil da können wir jetzt mal rüberspringen. Auch die Entwicklung der Position zwischen NBA und Euroleague für mich eine völlig aneinander vorbeilaufende Entwicklung ist, die nicht viel miteinander zu tun hat. Ne, wir haben über Passing Bigs, Floor Spacing Bigs. Ich meine, auf Wembanyama müssen wir entweder jetzt, vielleicht kommen wir auf den jetzt zu sprechen. Für alle, die Victor Wembanyama noch nicht eng verfolgt haben, ich weiß, es wird keinen Basketballfan geben, der noch gar nichts gehört hat. Viele werden davon gehört haben, dass er gut spielt. Was Victor Wembanyama diese Saison macht, ist das Absurdeste, was ich je gesehen habe im Basketball. Und er ist in seiner zweiten Saison. Viele Leute beschweren sich, dass er zu viele Dreier wirft. Es ist die abgefahrenste Sache, die je passiert ist. Aus meiner Sicht, er wirft 9,2 Mal von der Dreierlinie, trifft 35%. Seine Quoten steigen und steigen. Er hat gleichzeitig 3,9 Blocks. Er führt die NBA in Blocks an und in Blockrate. Er hatte letzte Saison die höchste Blockrate der NBA-Geschichte. Seine jetzige ist nochmal 2 Prozentpunkte besser. Victor Wembanyama ist ein Shooting Guard in einem 2,24 Meter langen Körper, der jetzt plötzlich auch noch Elite Passing Skills entwickelt, so ein bisschen aus dem Nichts. Also es gibt jetzt einfach eine Reihe von Lob-Pässen, die er jedes Spiel rausholt und so. Diese Entwicklung und dieser Spieler ist so einzigartig, dass ich gar nicht weiß, ob man ihn als Center beschreiben kann oder was er dann ist am Ende. Er ist einfach ein Victor Wembanyama. Und seine Entwicklung und das, was er so macht, war für mich eine große Inspiration, um mal nachzuvollziehen, wie wir denn hier landen konnten, wie wir denn überhaupt hier hingekommen sind und wie es möglich ist, dass einem Spieler mit dieser Länge so viele Freiheiten gegeben werden. Und ja, auch völlig zu Recht, weil die Kommentare sind ja immer noch die gleichen. Unter jedem YouTube-Video von Victor Wembanyama findest du, wieso wirft der so oft von außen? Wieso steht der nicht einfach unterm Korb und dankt? Und da stelle ich einfach nur die Frage an Per Günther. Wieso steht der nicht einfach unterm Korb und dankt? Ist es so simpel? Also wie beantwortet man diese Frage?
Also ich kann dir ich war jetzt weit davon entfernt, aber ich würde mal versuchen, etwas daraus zu abstrahieren, was mir passiert ist. Mhm. Und ich bin mir nicht sicher, was für ein guter Offensiv-Rebounder Victor Wembanyama ist. Aus dem Stegreif. Aber wir hatten, also erstmal Kudos an Ratze vom Ulm, weil ich glaube, wir hatten alle möglichen Looks auf der 5. Und ich glaube, dass wir auch so die Evolution der 5 ganz gut bei uns sehen konnten, dadurch, dass Grundsatz war, dass egal wer kommt auf der 5, ihm versucht wird, beizubringen, Dreier zu werfen. Also es war eher noch diese Komponente. Und ich bin mit Jeff Gibbs gestartet, der auch damals schon auf der 5 gespielt hat, mit 1,85 Meter Körpergröße, dem wir ISOs gegeben haben, der mit tiefen Körperschwerpunkt gearbeitet, der quasi dann der Kyle Hines vor Kyle Hines war. Und dann kam John Bryant. Und John Bryant war in meinem ersten Jahr mit ihm zusammen unter Mike Taylor quasi in Anführungszeichen stinknormaler Center, ein großer, langsamer, dicker Mann, der halt gute Hände hatte und irgendwie unterm Korb gefinisht hat und alle seine Probleme hat und war in seinem letzten Jahr bei Ulm, nachdem er zweimal hintereinander MVP geworden ist, hat er, glaube ich, auf 44% sagen wir mal 40% von der Dreilinie geschossen. Also er hatte Phasen, wo es hochprozentige Wege, einbeinige Stepbacks aus dem Midrange, also alles Mögliche gemacht. Und das war so quasi das in a nutshell, dass wir das im richtigen Umfeld, das passiert ist, um sowas zu befeuern. Und er aber eben auch der Outlier ist, der dann wirklich effizient geworden ist, um das zu rechtfertigen. Trotzdem dachte ich in seiner letzten Saison, wenn er 5 Dreier, oder sagen wir, er schießt 40% von der Dreierlinie. Und das heißt, er schießt von 10, schießt er 6 daneben. Von den 6, die er daneben wirft, kriegen wir keinen Offensiv-Rebound. Mhm. Einfach, weil wir spielen Pick and Pop, irgendwo steht Basti Betts oder Steve Esterkamp und sonst irgendwo steht noch Keaton Yankeeville und John steht auch an der Dreilinie und schießt das Ding. Das heißt, auch wenn die 40% erstmal brutal gut aussehen, dachte ich mir immer, lass mich den doch lieber werfen oder Steve Esterkamp, weil von den 6, die wir da nehmen, wir schießen auch 40%, von den 6, die wir da nehmen werfen, holt sich John auf jeden Fall 2 Rebounds. Ich konnte das nicht belegen und ich konnte auch nicht jemandem sagen, der 40% schießt und wir uns, es war einfach unser Marke, damals unsere Identität, viele Dreier zu werfen. Aber ich dachte, irgendwo schlummert hier noch eine Ineffizienz, auch die man nicht sofort sieht, wenn du siehst, dass jemand 40, und wenn jemand 35% schießt, dann weiß ich, dass er von 165 Mal daneben schießt. Und dann weiß ich nicht, ob es nicht auch einfach diese Fragen nach Ineffizienten berechtigt sind. Und nicht nur, es geht halt nicht nur um das, okay, bring ihn in andere Positionen, weil dann hast du ja im offensiven Bereich auch immer dieses 3 gegen 2 und das ist mir schon klar, aber dass du auch einfach ein paar Dinge einsammelst. Und wenn ich sehe, dass Victor Wembanyama aus 9 Metern abdrückt, dann denke ich mir halt, okay, du kannst argumentieren, das wird zumindest ein langer Rebound im Zweifel, aber er ist einfach nicht ansatzweise irgendwo im Bereich der Zone. Und ich glaube, dass es einfach nochmal eine Waffe wäre, die es im Zweifel mehr zu nutzen gelte. Mhm.
Ja, sehr spannend. Also ich glaube auch nicht, dass da die Balance schon feststeht und dass da schon feststeht, in welche Richtung er sich entwickeln wird.
Das ist genau die Frage, wenn du halt wirklich sagst, wir machen die ersten 3 Jahre Victor Wembanyama einfach quasi nochmal Skillset für die Zukunft. Wir machen ihn bereit für was weiß ich. Und wenn der Tag kommt, an dem wir 2027 5 Dreier in dem Spiel von ihm brauchen, um das Spiel zu gewinnen, oder er muss ein Spiel beenden, dann, und er hat das einfach über Jahre gemacht, dann so be it. Aber ich glaube nicht, dass die Wurfdiät, die er jetzt gerade zu sich nimmt, das End-All, Be-All ist. Mhm.
Ja, spannend. Also gut möglich. Ich sehe es genauso gut möglich, allerdings, dass er noch mehr von der Dreierlinie werfen wird. Ja. Mit sich verbessernder Quote. Wir wollten rüber zur Euroleague gehen. Dort ist die Entwicklung eine ganz andere. Und ich glaube, die Entwicklung ist da eine ganz andere, auch weil, aus dem Grund, den wir schon genannt haben, Unicorns, die so einzigartig sind, dass sie, also Jokic, Embiid, Wembanyama, sind halt nun mal nicht in der Euroleague. Und in der Euroleague hast du Spieler, die sich reinbeißen. Die aber dann aber, finde ich, du hast bei Matthias Lessor vorhin widersprochen, ich finde, dass Euroleague-Spieler deutlich mehr Archetypen zuzuordnen sind als die aktuell dominanten Center in der NBA.
Ja, es ist quasi vergleichbar mit, also für mich streichst du, wenn du bei der NBA die Großen rausstreichst, die 5, und dann halt die anguckst, wie gesagt, zwischen nochmal Jared Allen und Bam und Gobert, dann hast du da irgendwo eine Idee und dann hast du das vielleicht ein bisschen offensiver mit einem AD und dann hast du aber so völlig offensiv mit Cat und Sabonis. Also ich glaube schon, dass du so, ja, es ist weniger klar, aber du hast dann in der Euroleague hast du dann Dan Otoro und Moses Wright und dann hast du so, was weiß ich, Tyreek Jones, dann hast du auf jeden Fall so ein paar Kategorien, aber es ist, wenn ich mir die besten 5 angucke, es ist trotzdem immer noch eine sehr gemischte Tüte und deutlich gemischter einfach, als wir auf jeder anderen Position das sehen. Also es ist für uns, wovon nicht auszugehen war, ist, dass die 5 die variantenreichste Position geworden ist im Spiel. Weil alle anderen so streng in einem Korsett bist. Es gibt den Spieler, den Guard, der nicht werfen oder nicht createn kann, gibt's einfach nicht mehr. Das heißt, auf allen Positionen oder den Power Forward, der nicht werfen kann, gibt's quasi auch nicht mehr. Es sei denn, Alba Berlin hat wieder Bock auf Wetzel auf der 4. Aber
hey, Wetzel.
Ja, der spielt geil gerade.
Meist ein paar Bomben voll aus, ja?
Ja, nein, ist auch so. Wetzel spielt gute Wochen. Aber das heißt, alle anderen Positionen sind, finde ich, so auch überlappend und es sind die gleichen Skillsets und die machen das Gleiche und auf der 5 ist der einzige Spot noch, wo du am Ende einfach sei gut in dem, was du kannst und du hast eine Chance zu spielen.
Wir haben Tavares und Lessor besprochen. Nikola Mirotic ist dann natürlich noch jemand, der da aufkommt. Da bin ich jetzt mal gespannt. Nikola Mirotic für mich eher so ein ähnlicher Fall wie Giannis Antetokounmpo in der NBA. Der natürlich längentechnisch eine 5 ist eventuell. Mirotic ist für mich kein 5er. Selbst jetzt nicht. Auch ich weiß, dass er offiziell auf der 5 spielt, dass das seine Zuordnung ist, aber oft an der Seite von Ledey. Es ist ganz interessant, wie man das philosophisch verortet, weil du für mich jemanden, der, ja, keine Ahnung, es ist irgendwie schwierig für mich, wenn du so ein Frontcourt-Pairing hast, wo dann einer die klare offensive Nummer 1 Option ist, aber da bin ich vielleicht auch einfach veraltet im Kopf.
Ich würde dir jetzt mal folgende Fragen stellen.
Ja.
Ein moderner GM, das müssen wir vielleicht einen Alex Vogel anrufen, aber ein moderner GM hat noch keinen Spieler in seinen Reihen. Wo ist der Gedanke an seinen 5er? Ist das der erste Call oder ist das der ich brauche zwei Ballhändler und dann gucke ich weiter, weil es wirkt halt auf mich, gerade wenn du über Mirotić sprichst, Mirotić ein Stück weit abhängig von dem, was um ihn herum passiert. Und Tavares vielleicht weniger, aber trotzdem auch, dann brauchst du halt im Idealfall, nee, brauchst du nicht, du hast auch, Tavares hat es auch ohne Campazzo gewonnen. Aber so, es gibt viele Center, die einfach, die, das, wo ich das Gefühl habe, die werden jetzt dem Team zugefügt, weil auch schon der Rest so ein bisschen steht. Ich glaube, früher war es viel klarer, dass du hast, wenn du ein Team zusammengestellt hast, so ein Center besorgt. Das war das Erste. Was können wir bezahlen auf der 5? Die sind teuer. So, was kriegen wir da? Und sobald das steht, leiten wir vieles davon ab. Und ich würde vermuten, dass sich das ein bisschen auch gewandelt. Oder hat es das nicht? Was würdest du sagen?
Das ist wahnsinnig spannend. Das ist eine fantastische Frage. Ich glaube, dass es da einen massiven Unterschied immer noch gibt zwischen der Euroleague und der NBA. Zwischenzeitlich gab es ja immer mal in der NBA diesen Satz, dieses geflügelte Wort fast, dass Center kann man immer finden.
Ja.
Also wir brauchen erstmal Guards und dann Flügelspieler, 3&D, irgendwas. Und dann, wenn unser ganzes Budget weg ist, dann holen wir halt auch irgendein Center von irgendwo her, weil alles schon passt. Ich glaube, in der Euroleague ist es tatsächlich andersrum. Weil Eddie Tavares ist für mich so eine One-Man-Defense. Der ist einfach eine One, wenn der auf Parkett steht, hast du die beste Defensive der Liga. Und ich glaube, das liegt daran, dass die Euroleague so anders läuft. Ich glaube, in der NBA würde jemand wie Tavares deutlich mehr gejagt werden, weil man auch viel mehr Möglichkeiten hat, ihn zu jagen, als in der Euroleague, durch die anderen Regeln, durch das engere Feld. Und wenn du so jemanden hast, dann ist es, glaube ich, der Erste, an den man denkt. Aber ich glaube auch wieder nur, ich glaube, das gilt tatsächlich für exakt Tavares und für sonst niemanden.
Dass du einfach sagst, es ist ein bisschen wie bei NFL Fantasy Draft. Wenn auf deiner Position gibt's 3, 4, die es wert sind, früh gepickt zu werden. Und wenn die weg sind, dann sinkt die Effizienz und dann kannst du quasi jeden Spieler über Replacement quasi nehmen. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich verstehe.
Also es gibt quasi, wenn du einer von den großen Teams bist, dann willst du entweder Tavares, Lesor bekommen, aber wenn du die beiden nicht bekommst, dann baust du dir irgendwie einen Kader und dann bist du halt froh mit Vesely oder Bolomboy oder Poirier oder wen du auch immer bekommst.
Ja, also schau dir Wenyen Gabriel an, der jetzt bei Panathinaikos da irgendwie reingefügt wird, sofort funktioniert. Poirier funktioniert auch überall gleich. Bei dem ist es auch tatsächlich nicht wirklich wichtig, was für eine Rolle es ist. Ja, er ist halt einfach Poirier.
Und Moses Wright und Oturu waren ja letztes Jahr auch dann irgendwie so Leute, die reingerutscht sind in den Kader und auch sofort irgendwie uns überrascht haben, weil sie sofort funktioniert haben. Obwohl sie dann im Anführungszeichen auch nichts Weltbewegendes gemacht haben, sondern sie hatten halt Energie und waren schnell, sind übers Feld gelaufen nach dem Defensivrebound, waren schnell vorne, Rimruns, so das in Anführungszeichen normale kleine, das kleine 1x1, würde ich sagen, des athletischen Großmanns.
Ja, ich glaube, da prägt gerade in Europa die Guard-Position schon deutlich mehr als aber das ist genau auch der Shift, den es meines Erachtens nach gerade jetzt im Basketball gibt. Genau das ist die Veränderung, die man irgendwie so spürt. Weil jahrelang war jetzt das Spiel dominiert von Guards, gerade in Übersee. Und ich sage nicht, dass das Spiel nicht mehr dominiert ist, aktuell von Guards. Aber ich glaube, es gibt einen Shift weg. Ich habe das Gefühl, jetzt war leider diese letzte Draft-Class nicht wirklich gut und aussagekräftig dahingehend. Ne? Also ich springe jetzt so ein bisschen thematisch rum, du merkst es, aber also ein bisschen können wir ja generelle NBA-Trends immer daran ablesen, wie sich der NBA-Draft entwickelt, aus meiner Sicht. Ne? Also gab eine Zeit, da wurden in den Top 10 gar keine Center mehr genommen. Weil man, wie gesagt, immer sagte, ja, kommt man schon irgendwo, völlig egal. Leider ist diese letzte Draft jetzt qualitativ doch so schwach, dass man nicht wirklich viel ableiten kann. Aber wir haben mit Alexandre Sarr, ne, ein Center, der da vorne genommen wurde von den Washington Wizards auf Position 2. Der ist auch so ein Typ, moderner Center, macht irgendwie wild Shooting Guard sein. Es ist halt nur leider so ein bisschen die traurige Downside von, wenn jemand von der Center-Position aus Shooting Guard sein möchte und es nicht so wirklich kann, dann sieht man, was da passiert. Dann hatten wir einen Donovan Klingen und Zach Edey in den Top 10. Das sind auch drei extrem unterschiedliche Center-Typen, aber es rutscht wieder nach. Ich habe das Gefühl, dass der Fokus wieder mehr auf diese Bigs gelegt wird, weil du dringend diese Antworten benötigst und weil du auch aus meiner Sicht die höchste Upside hast. Wenn du einen Guard hast, der sehr außergewöhnlich ist, außergewöhnlich talentiert, in welchem Bereich auch immer, ne? Anthony Edwards, sagen wir mal Anthony Edwards. Ein außergewöhnlich talentierter Guard, außergewöhnlicher Athlet, außergewöhnlicher Shooter, einer der 15 besten Spieler der Welt, der hilft dir nicht so sehr wie ein Nikola Jokic oder ein Joel Embiid oder ein Victor Wembanyama aus meiner Sicht. Weil diese Spieler von der Center-Position aus einen viel allumfassenderen Einfluss haben auf das Spiel.
Ja, und das ist so schwierig, weil ja. es eben drei absolute Unicorns sind. Weißt du, was ich meine? Ja. Deswegen macht das, die Aussage mag stimmen, de facto mit verknüpft mit den drei Namen. Aber es ist für mich einfach so, können wir jetzt davon ausgehen, dass durch Basketball Without Borders und die ganzen Infrastruktur in Afrika, in Asien, überall ist sie so gut geworden, dass wir einfach in der Lage sein werden, 3, 4, 5 Unicorns, Anführungszeichen, zu produzieren. Ich meine, Porzingis hatte auch mal das Label. Das heißt, wenn du irgendwie gefühlt 6 Unicorns in der Liga hast, wie unicornig können die schon sein?
So, das ist, ja.
Aber am Ende, ist es so, wenn du sagst, ist weniger wichtig als ein sehr, sehr guter Center, dann ist es schon wieder für mich, stimmt's schon wieder für mich nicht. Ich glaube manchmal, dass Center-Position gerade auch so wichtig ist, weil der Drop-Off so brutal ist. Ich glaube, erlebt zu haben in den letzten Jahren, dass wir quasi bei großen Spielern öfter dann diese absolute Entscheidung treffen zwischen, den kann man gar nicht spielen oder der ist gut. Oder, weißt du, ich kann ihn spielen oder ich kann ihn nicht spielen. So, die Frage stellt man sich eigentlich auf keine andere Position, finde ich. Also, wenn ein Spieler in der NBA einigermaßen spielen kann, dann kann der spielen. Dann hast du mal ein Matchup, das weniger gut funktioniert, defensiv, wie auch immer. Aber es ist trotzdem für mich manchmal so, dass auf der Position, wenn wir bei Gobert diskutieren, ob er spielen kann in der Serie, als bester Verteidiger der Liga, dann ist es auch aufgrund auf seiner Position. Wir werden niemals diskutieren, ob Herb Jones irgendeine in der Serie spielen kann, aus defensiven Gründen oder nicht. So. Ich finde, das ist irgendwie nochmal sowas Extremes bei Guards, weil es kann sein, dass wir auch nochmal bei Sabonis genau uns die gleiche Frage stellen. Können er auf der 5, kann Sacramento in der zweiten Runde eine Serie gewinnen mit Sabonis auf der 5? Kann das defensiv gut genug sein? Und das gibt's sonst bei, ich kenne keine Position, wo das so ist. Es gab mal, wir haben mal über Tony Allen gesprochen oder über Roberson, aber diese Spieler gibt es nicht mehr. Es gibt die Guards nicht mehr, wo wir uns nicht sicher sind, dass die überhaupt aufs Spielfeld dürfen.
Ja, Josh Giddey letzte Saison.
Okay, perfekt, du hast recht.
Ja, aber das ist das Äquivalent, ne? Ein Guard, der wirklich überhaupt nicht werfen kann oder der so sehr offen gelassen wird, dass es alles durcheinander bringt, was du in der Offensive versuchst zu tun. Aber ja, es ist so, es ist sehr schwer zu fassen. Auch deswegen fand ich es so interessant und so spannend, dieses Thema auf diese Art und Weise anzugehen. Und ja, es fällt mir sehr schwer, wie du schon gesagt hast, eine overarching Theme zu finden. Ich glaube, Rim Protection ist wahrscheinlich immer noch, wenn du in einen jungen Center suchst, die Nummer 1 Sache, auf die du als erstes guckst. Ich glaube, aber dann kommen schon diese ganzen offensiven Skills mittlerweile. Und da müssen wir natürlich einen Blick werfen auf, er ist kein Center gewesen, aber er war, aus meiner Sicht ist Dirk Nowitzki da schon einer der Vorreiter, ist schon einer derjenigen, auf die man da blickt und der natürlich aus meiner Sicht auch ganz eindeutig heutzutage eine 5 wäre. Also niemand würde dem jetzt, außer vielleicht Chris Finch in Minnesota, noch einen 5er an die Seite stellen. Und
boah, das ist eine Welt, in der ich nicht lebe. Ich bin gleichwertig, nicht leben. Eine Dirk Nowitzki, noch kein Ring, auf der 5, Diskussionen in den USA, kannst du mit dem gewinnen oder kannst du nicht gewinnen? Bin ich sehr froh, dass wir das nicht erleben. Sorry, alles muss ich nur kurz reinwerfen.
Bitte. Ich glaube aber auch, dass die Welt heute für Dirk Nowitzki eine sehr andere wäre. Und ich glaube tatsächlich so, also das ist eine der besten Karrieren aller Zeiten. Ich glaube aber, dass in der heutigen NBA-Welt jemand wie Dirk Nowitzki eine noch viel größere, zumindest scoring-technische Karriere hinlegen könnte, als das, was er eh schon gemacht hat. Weil ich glaube, dass du heute Spielertypen wie ihn auf andere Art und Weise in deiner Defensive einbinden kannst und ihn keinen Center an die Seite stellen musst, keinen weiteren Typen, ne? Tyson Chandler, so gut wie es funktioniert, aber das ist ja alles clunky, es ist ja alles unelegant. Ja, also, schon.
Ein Vierer, also ein offensive-minded Vierer an der Seite von Dirk mit ja, dem genau. System, das ist einfach 135 zu 130.
Ja,
ich
glaube, es würde mit der Art und Weise, wie NBA-Defensiven auf heutzutage mit gegnerischen Offensiven umgehen können, auch in den Playoffs, ich glaube, es würde funktionieren. Und ich glaube, einer der Spieler, der dieses Umdenken mit freigeschalten hat, ist Dirk. Ich glaube,
ja, Dirk, nein, das ist ja zweifelsbestimmt. Ja. Also ich glaube, in verschiedenen Phasen, ich glaube beispielsweise dann auch noch mal so ein Chris Bosh auf der 5 mit den Big 3 war auch nochmal ein Spieler oder sogar Kevin Love auf der 5. Also keine Ahnung, es gab dann natürlich viele, die so Ableitungen von ihm, aber ja, also zumindest für mich hat er erstmal die Position auf der 4 völlig verändert. Ich weiß nicht, ob ich sagen muss, dass schon während seiner so Prime oder aktiven Zeit wirklich auch so großes Umdenken für die 5 hat eingeleitet, da bin ich mir nicht sicher. Da weiß ich nicht, ob ich da mitgehen kann.
Ich glaube, wir unterschätzen in dem Fall so ein bisschen den Impact von Kristaps Porzingis im Nachhinein, weil die Karriere von Porzingis nicht die war, die man sich vorgestellt hat, wegen seiner 20.000 Verletzungen. Aber wenn wir uns mal so ein bisschen zurückerinnern, was Kristaps Porzingis nach diesen ersten paar Wochen im Madison Square Garden für einen Spieler war und also erstens, wie er tatsächlich gespielt hat und zweitens, was man von ihm erwartet und was man in ihm gesehen hat. Für mich ist das ein Moment in der Zeit, also es war 2015 seine Rookie-Saison.
Boah,
also
so fuck, man. Okay.
Also so ein bisschen nach Dirks absoluter Prime natürlich. Aber
Dirk das schon ist immer doch Elite Rim Protection, das hat doch nichts mit Dirk
zu tun. Das hat nichts mit Dirk zu tun, das stimmt. Aber die Idee, dass du jemanden als Floor Spacer haben kannst, ohne einen zweiten Mann in der Offense für Offensiv-Rebounding, für all das Arbeiten inside zu haben.
Okay, verstehe.
Five out, wirklich hardcore, radikales, five out.
Ja, 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 okay.
Jetzt, das ist jetzt eine Idee, die über Dirk Nowitzki, über diese Entwicklung der Golden State Warriors in den Finals zu Kristaps Porzingis, die sich bis heute durchzieht. Ich habe das Gefühl, das ist der rote Faden, den man so ein bisschen sieht. Wo man natürlich auch mit Sicherheit, wo ich jetzt Spieler vergesse. Aber wenn ich dann denke, dass ich erinnere mich an Teams wie die Memphis Grizzlies in den Playoffs 2014, 2015, die immer noch mit Zach Randolph und mit Marc Gasol beide am Zonenrand, die standen beide unterm Korb, aufeinander gestapelt. Das war das gleiche Jahr, in dem Kristaps Porzingis dann auf einmal in der NBA ist. Und für mich ist da das ist die Zeit, wo für mich dieser große mentale Umbruch passiert. Und ich finde es ein bisschen schade auch, dass Dirk Nowitzki das nicht mehr wirklich erleben durfte. Ne? Er war dann 37. Also er hat nicht mehr profitiert von einer Revolution, die er meines Erachtens nach zumindest mental mit eingeleitet hat.
Ja, fair. Also das ist ja, da einigen wir uns auf 2015, haben wir zumindest mal eine klare Sache rausgearbeitet. Das ist tatsächlich auch Jahr 1. Das ist Patient Zero Roy Hibbert 2015, wo die Diskussion losging. Das ist Rim Protection von 41% vorher, bester Wert in der NBA zu, keine Ahnung, 48%, weil auf einmal Rim Protection nicht mehr so wichtig war, weil auf einmal alle von möglichen Leute Dreier geworfen haben. Das ist auch Tony Allen, Memphis Grizzlies, Grind City und das ist auch, keine Ahnung, das ist Porzingis. Also haben wir zumindest mal ein Jahr rausgearbeitet und schön, dass du direkt die 10-Jahres-Spanne. Also hätten wir wahrscheinlich, wenn wir besser drauf gewesen wären, hätten wir gesagt, was ist in den letzten 10 Jahren auf der 5 passiert?
Mhm. Ja, ich fand die Spanne nur so interessant von 2004 weg, weil das letzte Mal war, dass ein Center, und das war ja damals ungewöhnlich, ne, dass ein Center den MVP-Titel in der NBA gewonnen hat. Wir hatten Shaq, der vorher total dominiert hat. Wir gehen natürlich zurück dann zu Elijah Warren und so weiter und so fort. Aber es gab keine Center mehr in dieser Zeit, die von diesem Kaliber waren, um den MVP-Titel mitzuspielen, weil es für mich eine ganze Zeit sehr unklar war, wer genau ein Center ist und was er tut.
Da gab es doch den Arbeiter-Phänotyp, den Austin Crozier, Pollock. Okay, da gab es noch ein paar. Also den gibt es leider auch nicht mehr so richtig auf der 5. Obwohl, es ist vielleicht dann ein Kessler jetzt oder so.
Ja, zu bisschen zu irrelevant.
Ja.
Ne?
Ja, gut, es gab ja. Okay. Den Greg Ostertag gibt es leider auch nicht mehr. Also es gab da schon noch so problematische Phasen in den 2000ern. Ja,
ja, ja. Ja, das gibt es tatsächlich nicht mehr. Es gibt auch keine Kendrick Perkinses mehr. Ne? Es gibt es nicht mehr. Also mir würde zumindest spontan keiner einfallen. Ein Spieler, der wirklich nur da ist, um anderen Spielern weh zu tun. Und das ist im Prinzip alles, was er. Weil Kendrick Perkins hat ja selbst in seinen Bestzeiten nicht wirklich viel Rim Protection gegeben, auch abgesehen von
der
Rim
Protection. Boston Celtics haben nie verloren, als sie komplett waren mit Kendrick Perkins.
Ja, ja, okay, okay.
Egal, ich glaube, das war. Egal. Haben wir es oder willst du noch was loswerden?
Ach so, weiß nicht, ob wir jetzt da auf die. Das war jetzt schon eine Stunde.
Ja, wir haben jetzt 55 Minuten über alte NBA-Namen und die Center-Position gesprochen.
Ich habe das Gefühl, wir haben das Thema gerade erst angefangen, tatsächlich. Ich möchte noch.
Hast du noch zwei Gedanken? Dann lass sie frei. Scheißegal. Heute machen wir einen für dich.
Ja, ich möchte kurz was Ähnliches, was ich für die NBA getan habe, noch für die Euroleague machen, weil vielleicht, ich gebe dir mal hier die Namen der First Team All Euroleague Center seit 2012 in dem Fall. Mm. 2012 Nenad Krstić, dann haben wir 13, 14 Ante Tomic, 2015 Boban Marjanovic, 2016 Johannes Borussis, 2017 Ekpe Udoh, 18, 19, Jan Vesely, 21, 22, Tavares, 23 hatten sie Lesor und Tavares zusammen im First Team. Und 24 Lesor. Fällt uns da irgendwas auf, Per?
Uff, also von Nenad Krstić bis Lesor / Tavares. Also es schien sehr serbisch dominiert in den ersten drei Jahren zumindest. Und tatsächlich auch so ein bisschen offensiv geprägt. Dann haben wir mal so ein Vesely-Jahr. Defensives Jahr und Tavares hinten raus. Also schon auch, glaube ich, ein Schiff von jemand, Leute, die 15 und 8 machen, zu Leute, die 10 und 10 machen und defensive Präsenzen sind.
Ich habe das Gefühl, dass alle hier deutlich spezialisierter sind und deutlich mehr rollenspielerig. Es ist keine, das ist eine schwierige Bezeichnung. Weil es nicht wirklich Rollenspieler, aber so. Du würdest dein offensives System nicht bauen um Edita Wartens. Du würdest dein offensives System auch nicht singulär bauen um Jan Vesely. Du würdest dein offensives System auch nicht singulär bauen um Boban Marjanovic.
Aber deswegen haben sie ja auch nicht sind sie nicht im First Team, um auf mein offensives System um sie zu bauen, sondern sie sind da, weil Vesely halt Unicorn-mäßig geswitcht hat und kein Wurf gegen ihn losgeworden ist.
Du würdest dein offensives System allerdings um all diese Center bauen, die wir jetzt gerade in der NBA haben. Und ich glaube, das ist der große, große Unterschied.
Es ist ein Riesenunterschied zwischen der NBA und der Euroleague gerade, was auf der Position passiert.
Ja, das, wahrscheinlich haben wir das dann schon.
Und wir wissen nicht, ob es nur ein Point in Time ist, dass wir in 30 Jahren zurückschauen und sagen, warte mal, wir haben gerade irgendwie die neue ESPN Best 100-Liste ist gerade rausgekommen. Es waren einfach 5 der krassesten Center gleichzeitig in der Liga oder der besondersten Spieler. Wir wissen nicht, ob wir die in der NBA die jetzt in der Lage ist oder wir als Weltbevölkerung einfach diese sehr, sehr großen Menschen zu finden und ihnen beizubringen, wie man, keine Ahnung, One-Dribble-Pull-Ups schießt und einbeinige Game-Winner oder Dreier aus 9 Metern. Mhm. Und das ist halt einfach, das kann ich nicht absehen. Dafür brauche ich nochmal 10 Jahre.
Ein Shoutout noch an Arvydas Sabonis natürlich, der Vorgänger für all das ist. Ich hatte das Gefühl, er wird immer erwähnt wie so ein Tier, das ausgestorben ist. Dass das mal irgendwer gesehen hat, ja, aber man hat ihn ja nie wirklich spielen sehen, ne? In der NBA gerade, da war er dann natürlich schon 30, hat in der NBA bei Portland auch wahnsinnig gespielt. Aber für mich ist er so ein bisschen die natürlich Patient Zero, was so einen Allrounder macht, alles Center. Es würde keinen Trevion Williams geben, ohne er wieder Sabonis.
Ja, aber da habe ich das Gefühl, dass alle 25 Jahre mehr, so Bill Walton, Arvydas Sabonis, Jokic, so irgendwo ist das es ist nicht glasklarer Strahl, aber so, das kann ich so, der Große, der einfach kranken Touch hat und Auge und passen kann, den gibt's. Der ist jetzt auf Steroiden mit Nikola Jokic, Aber so den sehe ich und ich habe ein Gefühl dafür, wie häufig wir den sehen.
So.
Alle 20, 30 Jahre. Ich weiß nicht, ob ich bei Wembanyama, ob das jetzt einfach wieder 100 Jahre dauert oder ob das alle 15 Jahre wieder gibt einen.
Den wird man kaum wiedersehen. Ich meine, wenn man alte Videos von Kareem sieht, ne, dann da erkennt man schon Victor Wembanyama wieder aus meiner Sicht. Nur hatte halt Kareem nicht die Möglichkeit, Dreier zu werfen, aber sind sich schon ähnlich in den Bewegungsabläufen und so. Aber das führt jetzt alles zu weit. Ich habe das Gefühl, wir haben das Thema gerade angerissen erst und ich könnte jetzt noch 4 weitere Stunden Podcast dazu machen, Peer.
Die nächsten 4 Stunden werden sehr interessant, weil ich habe einfach nichts mehr zu geben in diesem Thema.
Ah, wirklich?
Ich könnte schon, also nein, ich glaube nicht. Ich glaube, ich bin einfach zu ahnungslos, was das angeht. Aber deswegen, du kannst mir eine 4-stündige Sprachnachricht hinterlassen, wenn du möchtest.
Ja. So machen wir es. Es war deutlich weniger strukturiert als unsere Point Guard-Folge, aber das gehört ja auch dazu. So ist es halt manchmal. Ich hoffe, euch hat es gefallen. So ist es halt manchmal. Was kann ich sonst noch sagen? Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen da draußen in euren Podcatchern. Vielen Dank fürs Zuhören.
Wollen wir noch kurz machen, was gestern Abend passiert ist? Deswegen haben wir ein bisschen noch gewartet. Einfach nur kurz. Punkte aller Zeiten ohne Verlängerung. Mehr oder gibt es sonst noch ein Spiel? Ich würde gerne auch darauf hinweisen, wichtig es aktuell ist, Roter Stern Heimspiele zu gucken. Das ist bitte, schreibt euch das bitte auf. Es ist Roter Stern. Es fließt gerade viel 25, 30 Milliliter Blut in ihre Lenden, sobald der Tip-Off startet. Es passieren verrückte Dinge, es ist Must-Watch. Bitte guckt Roter Stern Heimspiele. Bitte guckt München gegen Monaco. Das wird ein vielleicht wegweisendes Spiel. Sowieso, wenn ihr schon Mittwoch hört, dann könnt ihr sofort quasi euch auf die Couch setzen, weil der Spieltag ist grandios. Was haben wir alles? Ist Roter Stern zu Hause gegen Fenner. Das ist eine brutale Partie. Dann haben wir natürlich München-Monaco, wie angekündigt. Dann haben wir noch irgendein geiles Spiel, was mir jetzt schon FC Barcelona gegen Panathinaikos. Barca
gegen Pana.
Also, da müssen wir zumindest darauf hingewiesen haben. Und gestern war eine geile Konferenz. Shoutout an Lukas Schönmüller und Birdie Birdman. Wir haben uns nicht so viel ausgerechnet, aber es hat wirklich Bock gemacht, weil es geile Spiele waren. Paris, dein MVP-Coach und dein MVP-Spieler gerade so die 6. Niederlage hintereinander irgendwie so rumgerissen. Ich hoffe, das hat sich gut angefühlt für dich.
Absolut, absolut. Nichts besser für mich als ein Sieg für TJ. Ein Sieg für TJ Shorts ist ein Sieg für alle kleinen Leute wie mich, habe ich das Gefühl. Alright, Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Nächste Woche dann wieder, die nächsten 2 Wochen dann, Peer und Benny.
Ja, Klamauk. Basketballfreier Klamauk mit Benny und mir. Es wird etwas leichter zugehen, etwas oberflächlicher.
Bayern dann auch wieder mit,
wer weiß. So.
Dann auch wieder mit Zuhörern. Vielen Dank an die noch da sind. Bis zum nächsten Mal.